herzlich willkommen zum China Law China Podcast. Ich bin Sabrina Weidmann und freue mich über meinen heutigen spannenden Gast. Und zwar verbinden wir heute Verschiedenes miteinander. Ich darf zuerst einen ja mehr oder weniger waschechten Sinologen vorstellen und werden dann anschließend, wenn ich ihn vorgestellt habe, beziehungsweise wir uns ein bisschen ausgetauscht haben, wie er denn eigentlich zu dem kommt, was er jetzt momentan macht, auch noch über das China-Forum Bayern austauschen. Mein heutiger Gast ist nämlich Stefan Geiger, der Geschäftsführer vom China-Forum Bayern, und ich freue mich, dich jetzt heute hier zu haben. Hi Stefan.
Hi Sabrina, ich freue mich auch sehr.
Jetzt habe ich gerade gesagt, ich freue mich, dass ich dich hier habe. Eigentlich ist es andersrum, weil ich bin ja heute beim China-Forum Bayern zu Gast. Und ihr habt es hier ja auch ganz schön. Also wenn man sich hier umschaut, ihr habt sehr viele China-Accessoires auch rumstehen.
Ja, das sind alles Geschenke chinesischer Delegationen, die in den vergangenen Jahren hier waren und die wir hier aufgestellt haben für den Fall, dass sie irgendwann wiederkommen und vielleicht feststellen, dass ihr Geschenk nicht mehr bei uns in der Galerie steht. Aber es ist tatsächlich alles voll mit Tellern und Vasen und Stäbchen und natürlich auch mit dem chinesischen Schnaps mit Baijiu.
Das ist also keine Ahnengalerie, sondern tatsächlich eine Mitbringsel- und Maskottchengalerie.
Genau, eine Geschenkegalerie, ja.
Okay, sehr schön. Jetzt aber erstmal zu dir und über das China-Forum sprechen wir dann später noch. Du bist ja Sinologe mehr oder weniger. Du hast nämlich...
Ja, ich habe Regionalwissenschaften in China studiert. In Köln war das von 1993 an. Habe vorher noch ein Jahr in Heidelberg studiert, habe da ein Jahr Propädeutikum gemacht und habe dann eben erfahren, dass man in Köln das Ganze mit VWL und mit Jura kombinieren kann. Und da sich mein Vater damals immer Sorgen gemacht hat, was aus seinem Sohn wird, und man meinte immer, ich sollte noch was Vernünftiges zu Chinesisch dazu machen, dachte ich mir, das wäre eine ganz gute Kombination.
Die Sorgen, die kenne ich irgendwoher. wie ging es denn dann bei dir weiter? Also hast du auch ein Auslandssemester gemacht? Warst du länger mal in China oder was kam da dann noch?
Genau, ich war von 95 bis 96 ein Jahr in Nanjing gewesen, habe dann 2000 mein Studium beendet, also war auch nicht gerade der schnellste unter den Studenten, habe aber dafür dann direkt noch im Anschluss einen Job gefunden und bin dann direkt auch ins Berufsleben reingestartet.
Okay, und so die brennende Frage, die man ja fast alle Sinologen, also Sinologen sind China-Wissenschaftler letztendlich, die alle irgendwann gestellt bekommen, ist ja, warum machst du das eigentlich, warum China?
Ja, das war bei mir tatsächlich ein totaler Zufall. Ich komme eigentlich aus dem Schwarzwald, aus einem kleinen Dorf, aus Triberg im Schwarzwald mit 5000 Einwohnern. Und für mich war nach dem Abi eigentlich die Welt des Studiums mehr oder weniger auf die Schulfächer begrenzt. Also ich wusste gar nicht, dass man so Dinge wie Sinologie überhaupt studieren kann. Und durch Zufall habe ich damals die Frau meines Tennistrainers oder Tennispartners kennengelernt, die in Freiburg tatsächlich Sinologie und Japanologie studiert hat. Und das fand ich total abgefahren. Also das fand ich total außergewöhnlich und dachte mir, wow, das könnte ich mir auch vorstellen. Und sie meinte aber zu mir, wenn sie nochmal das studieren würde, würde sie eins von beiden wählen. Sie würde nicht nochmal bei Chinesisch und Japanisch machen. Und ich hatte von beidem keine Ahnung. Also ich hatte von China keine Ahnung, von Japan auch nicht. Die einzige Ahnung, die ich von China hatte, war, dass ich gerne chinesisch essen war. Wir hatten im Nachbardorf ein China-Restaurant, wo ich sehr gerne war. Und ich habe damals Karate gemacht, was ja eher japanisch ist. Und ich konnte mich nicht recht entscheiden. Und dann war ich abends auf einer Party mit Freunden und habe gesagt, dass ich eben das gerne studieren möchte, aber nicht genau weiß was, chinesisch oder japanisch. Und dann haben wir eine Münze geworfen und die fiel auf chinesisch und dann habe ich chinesisch studiert. Das war also auch, das war ein ziemlich großer Zufall gewesen.
Eine sehr moderne Entscheidungsfindung auf alle Fälle.
Auf jeden Fall, ja.
Okay, also dann ging es los mit dem Studium, das hast du ja schon erzählt. Und dann warst du fertig mit dem Studium und was kam dann?
Ja, durch Zufall habe ich danach ein Jobangebot bekommen in Nordheim, das ist in der Nähe von Göttingen, von einer Firma, die in der Bereich New Economy tätig war. Die haben Geschenkartikel, oftmals so Füller, Visitenkarten etwas, aber auch recht teuer, also Füller von Montblanc, Küchenartikel von Alessi, so als Kundengeschenke verkauft, also im Prinzip für Firmen, die das als Kundengeschenk weiterleiten möchten. Und das war also wirklich New Economy mäßig, alle waren per Du, waren alle gut drauf. Also eben die Zeit, wo es erstmal was eben nicht über den Katalog verkauft wurde, zwar sehr viel auch, aber wo das die Idee war, dass eben diese Geschenke übers Internet zu vertreiben. Und für die war ich tätig als Projektassistent China mit der Idee, ein Büro in China aufzumachen, um dort die Artikel, die deutschen Artikel auch in China zu verkaufen, zum einen. Und zum anderen, weil der Einkäufer der Firma ist einmal im Jahr zur Kantonmesse gereist und hat dann dort die Artikel aus China, die im Sortiment waren, dort eingekauft. aber letztendlich über Zwischenhändler. Und die Idee war eben, wenn man ein eigenes Büro in China hat, dass man dann die Produkte direkt vom Hersteller billiger einkaufen kann. Und dieses Büro sollte ich damals mit meiner Freundin zusammen aufmachen.
Das ist ja immer dann noch eine Zeit, wo man hauptsächlich in China produzieren lassen hat. Also wirklich günstig einkaufen und es dann zurückbringen.
Genau.
Während es ja heute nicht mehr unbedingt die Orientierung ist, sondern heute geht es ja auch andersrum.
Genau. Also es war schon auch die Idee, auch die Artikel nach China zu bringen. Aber letztendlich hat man auch festgestellt, dass Montblanc beispielsweise, die haben ihre eigene Vertretung in China gehabt und die haben auch nicht erlaubt, dass andere ihre Montblanc-Füller dort vor Ort verkaufen. Also es war alles doch nicht ganz so einfach. Und überhaupt eine Niederlassung aufzumachen in China für Einzelhandel war damals unglaublich teuer bis unmöglich, ja, und deswegen ist dann das Projekt eigentlich auch relativ zeitnah damit gescheitert. Also aber der Hauptgrund, warum es gescheitert war eigentlich hauptsächlich, dass unsere damaligen Geschäftsführer des Unternehmens eigentlich ständig auf der Suche waren nach einem Investor, der dort wirklich Geld reinsteckt. Und wir hatten also fast wöchentlich potenzielle Investoren bei uns im Haus, aber keiner wollte das Unternehmen aufkaufen, was damals eben so die Idee war. Ich gründe ein New Economy Unternehmen, finde einen tollen Investor, der dann irgendwie 10 Millionen da reinsteckt. Und das ist leider ausgeblieben. Nach einem halben Jahr ungefähr waren dann die China-Pläne begraben und nach einem Dreivierteljahr war die Firma pleite. Also von daher, war das eine super spannende Zeit, die ich niemals missen möchte. Es war wirklich, wie man sich New Economy vorstellt. Aber ich habe danach festgestellt, dass ich doch was anderes suchen sollte.
War New Economy damals in China auch schon New Economy oder gab es diese Vorstellung damals noch gar nicht?
Ich glaube, also ich weiß es gar nicht genau, aber ich glaube nicht, dass es damals ein großes Thema war. Ich glaube, es war schon relativ auf USA und Europa beschränkt.
Okay. Du hast dich dann weiter orientiert, das heißt, wo ging es dann als nächstes hin?
Ja, also wie gesagt, der erste Job war schon sehr zufällig gewesen, dass ich den gefunden habe. Der zweite war genauso zufällig. In der Zeit, wo wir uns überlegt haben, wie wir ein Büro in China gründen, bei der ersten Firma, Yarino hieß die, habe ich mal eine Veranstaltung zum Thema E-Commerce China mitgemacht. Und die wurde veranstaltet vom Chinesischen Zentrum Hannover. Und ich kannte das vorher noch nicht, habe dann dieses Seminar dort besucht. Gerade als sozusagen mir klar war, dass es bei Yarino nicht weitergeht, haben die ja dort eine Stelle angeboten zum Projektleiter Wirtschaft. Und ich habe mich beworben und habe die Stelle bekommen und bin dann eigentlich mehr oder weniger nahtlos dann von Nordheim nach Hannover gewechselt.
Oder würdest du insgesamt sagen, dass es dir was gebracht hat, auf jeden Fall auch Wirtschaft mit dazu zu studieren? Also ist ja immer so die Frage bei Sinologen, also ich kannte das selber nach dem Bachelor, da hatte ich dann erstmal so eher Probleme, was zu finden, beziehungsweise wusste nicht so richtig, in welche Richtung ich mich orientieren soll und habe dann eben noch Management dazu gemacht. Mhm. Und ich habe so den Eindruck, dass es mittlerweile unter Sinologen relativ normal ist, dass man noch was anderes dazu wählt.
Ja, es kommt aber trotzdem immer darauf an, finde ich, wo man studiert. Also ich habe auch hier einige Sinologen in München kennengelernt, die eben natürlich sehr stark hier in der klassischen Sinologie unterwegs sind, die es sicherlich schwerer haben danach, glaube ich, wenn sie zumindest in die Wirtschaft wollen, einen entsprechenden Job zu finden. Also mir hat das auf jeden Fall sehr viel gebracht, auch im Hinblick, dass ich jetzt in meinem jetzigen Job natürlich viel mit Unternehmen zu tun habe, die mir von ihren Problemen und Erfahrungen in China berichten. Und ich glaube, es ist schon wichtig, dass ich dort auch mitreden kann.
Jetzt warst du aber in Hannover und jetzt bist du in München. Das heißt, da fehlt noch was dazwischen.
Genau. Also ich war dann tatsächlich 3 Jahre in Hannover. Habe dort unter anderem interkulturelle Trainings gemacht für Volkswagen-Mitarbeiter, die nach China geschickt wurden. Habe dort einen EU-Antrag gestellt, um chinesische Automobilzulieferer in Changchun zu schulen. Habe einen weiteren EU-Antrag gestellt, um hier in Deutschland deutsche Manager für den asiatischen Markt fit zu machen. Und der Job war auch echt spannend. Also als ich dann erfahren habe, dass man gerade neu dieses China Forum Bayern, das gegründet wurde und die einen Geschäftsführer gesucht haben, dachte ich mir, das ist eine gute Chance, dann selber hier Geschäftsführer zu werden.
Und das China Forum in Bayern, wer steckt aber ursprünglich dahinter? Also wer kam auf die Idee, das überhaupt zu gründen?
Also es war eine Initiative, die wirklich rein aus der Wirtschaft kam. Damals hat sich ein Berater getroffen, also zufällig getroffen auf einer Veranstaltung mit einer Sinologin. Und die beiden haben festgestellt, dass es in Deutschland schon ein paar Netzwerke gibt für China, aber keines in Bayern. Und daraufhin haben die beiden beschlossen, okay, wir gründen dieses China-Forum Bayern. Die Sinologin hat dann damals sehr viel Vorbereitungsarbeit geleistet, hat die notwendigen Gründungsmitglieder organisiert. Und es kam dann 2003 im Oktober zur Gründungsveranstaltung des China-Forums. Der Berater wurde zum ersten Vorstandsvorsitzenden ernannt, die Sinologin zur ersten Geschäftsführerin. Und sie hat, damals war der Idee noch von meiner Vorgängerin gewesen, mir das Ganze als eine Kulturplattform zu betreiben. Sie ist auch sehr, sehr kulturinteressiert. Angedacht waren Filmfestivals mit chinesischen Filmen, Schüleraustausch, Stipendien für Deutsche, die nach China gehen. Und sie hat dann auch eine große Eröffnungsveranstaltung organisiert mit moderner chinesischer Kunst hier im Siemens Forum in München. Und diese wurde gesponsert von Audi. Audi ist ein Gründungsmitglied des China-Forums und meine Vorgängerin ist dann eben danach dann zu Audi abgewandert, sozusagen nach einem halben Jahr, nachdem das China-Forum gab. Und wie das meistens in diesen kleinen sinologischen Kreisen so ist, habe ich über einen Bekannten, über eine Freundin in Peking lebend, deren Mann wiederum meine Vorgängerin kannte, erfahren, dass hier ein Geschäftsführer gesucht ist, also über viele Ecken, und habe mich dann hier beworben und habe dann entsprechend auch dann die Stelle bekommen.
Okay, spannend, was da alles passiert, beziehungsweise zu was für einem Zeitpunkt dann auch sowas überhaupt gegründet wird. Also sehr interessant. Prinzipiell das China-Forum, was macht ihr denn heute alles?
Also wir machen, letztendlich hat das China-Forum zwei Säulen. Die wichtigste Säule für uns sind unsere Mitglieder. Und wir wollen unsere Mitglieder bei all ihren China-Aktivitäten unterstützen. Sei es, dass Mitglieder anrufen und darüber klagen, dass sie einen hohen Personalschwund in China haben und sich einfach mit jemandem austauschen möchten, der bessere Erfahrungen hat, oder dass sie Rechtsbeistand brauchen oder dass sie steuerliche Fragen haben. Also in jeder Art von Fragen versuchen wir eben kompetente Ansprechpartner zu vermitteln. Und das ist, glaube ich, auch unsere Stärke hier im China-Forum. Wir sind jetzt momentan mit 4 fest angestellten Mitarbeitern hier. Wir haben alle keinerlei eigene Interessen. Wir haben keine eigene Beratungsgesellschaft, die wir hinter uns verbergen und versuchen, eigene Aufträge zu ergattern. Sondern uns geht es wirklich darum, die Mitglieder untereinander zu vernetzen. Das ist unser Hauptziel. Neben dieser Mitgliederbetreuung oder dieser Schaffung von Plattformen, wo die Mitglieder sich austauschen können, machen wir eben sehr viele Veranstaltungen. Und da teilweise eben kurze Vorträge über aktuelle China-Themen. Wir machen eben ein China-Frühstück, den Breakfast Club. Wir machen manchmal Abendveranstaltungen, wo wir uns ja auch schon mal getroffen haben und du genau, für uns zum Thema Normung in China einen Vortrag gehalten hast. Manchmal machen wir auch ganztägige Workshops zum Thema Unternehmensaufbau in China oder zum Thema Datenschutz und Datentransfer. Also wir schauen, was die spannenden Themen sind, die momentan die deutsche Wirtschaft beschäftigen, und machen dann hier für Veranstaltungen.
Das heißt, jeder, egal welches Anliegen, kann eigentlich erstmal bei euch anrufen, sofern es mit China zu tun hat.
Genau. Und wie gesagt, wir freuen uns auch immer, wenn uns jemand anruft, weil wir denken, wir haben mittlerweile in unserem Netzwerk der Mitglieder so viel Kompetenz, dass wir eigentlich auch recht sicher sind, jemanden zu finden, der weiterhelfen kann. Ja? Und das ist letztendlich die Idee, dass man uns auch anzapft. Mehr als zu sagen, wir wissen es auch nicht, können wir auch nicht, aber wir wären ganz gerne und sind es bei einigen Mitgliedern auch sicherlich einfach mal der erste Ansprechpartner, um dann zu schauen, wie es weitergehen kann.
Also kann ich auch bestätigen. Ich rufe ja auch hin und wieder an und frage nach Rat und kriege auch immer eine Antwort. Sehr schön. Was macht ihr noch? Also ich weiß ja, ihr seid auch unglaublich kreativ. Es gibt immer wieder mal ein Spiel von euch. Ich habe 2 zu Hause. Ich weiß nicht, ob es da noch mehr gibt.
Nee, das ist tatsächlich. Es gibt momentan nur 2 Spiele. Wir kamen vor 2 Jahren auf die Idee, ein China-Quartett zu machen. Nee, stimmt gar nicht, ein Europa-Quartett zu machen. Mit dem Hintergrund, dass gerade mit Beginn der Antikorruptionskampagne in China immer wieder Mitglieder auf uns zukamen und uns gefragt haben, was denn passende Gastgeschenke wären für chinesische Kunden oder Geschäftspartner, weil man wollte nichts zu Teures schenken, ja, man wollte schauen, was passt und vielleicht auch was ein bisschen Individuelles. Und daraufhin haben wir eben ein Europa-Quartett gemacht mit allen europäischen Ländern, verschiedenen Kategorien, und dann ist es wirklich so, wie wir früher als Kinder immer unser Autoquartett gespielt haben oder mit Schiffen oder Motorrädern. Da gibt es verschiedene Kategorien, in denen man gewinnen muss sozusagen, wie Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, Fläche, Bierkonsum pro Jahr, höchster Berg, Durchschnittstemperatur und auch immer einen Funfact zu jedem europäischen Land. Und ich glaube, das ist eigentlich ganz gut auch für chinesische Bürger geeignet, um Europa ein bisschen besser kennenzulernen.
Und das Spiel hat auch einen ganz tollen Namen.
Ja, European Top Trumps. Das ist leider etwas unglücklich, weil wir haben das Spiel, glaube ich, ein Jahr vorher entwickelt, bevor Trump Präsident in den USA wurde. Und da steht natürlich auch fett jetzt European Top Trumps vorne auf der Schachtel drauf. Und die erste Frage tatsächlich, die wir immer bekommen, ist, was das Spiel mit Trump zu tun hat, aber gar nichts.
Also. Okay. Und das Spiel kann man bei euch auch bestellen oder kaufen oder gibt es das noch verfügbar?
Genau, es gibt es noch verfügbar, man kann es bei uns bestellen. Wir haben da auch, auch extra für Mitglieder auch nochmal ermäßigte Preise, dass wir auch, wir versuchen natürlich alle unsere Leistungen auch gegenüber unseren Mitgliedern verbessert oder günstiger anzubieten. Und da haben wir auf jeden Fall noch welche an Lager, ja.
Okay, und dann gibt's noch ein Spiel.
Ja, das war unsere Idee zum letzten Frühlingsfest. Das ist vielleicht auch unsere größte Veranstaltung. Wir machen einmal im Jahr ein bayerisch-chinesisches Frühlingsfest. Wir dachten uns, nur ein chinesisches Frühlingsfest kann jeder. Also wollten wir was Besonderes machen. Und es ist tatsächlich so, dass wir bei dem bayerisch-chinesischen Frühlingsfest bayerische Kulturdarbietungen haben, chinesische Kulturdarbietungen haben, bayerische Speisen haben, chinesische Speisen haben. Also wirklich ein gemischtes Fest. Und dementsprechend als Giveaway für den Abend haben wir ein bayerisch-chinesisches Memory-Spiel entwickelt. Also normalerweise ist es bei Memory ja so, dass es immer zwei gleiche Kartenpaare gibt. Und wir haben das aber anders gemacht. Wir haben beispielsweise den chinesischen oder den bayerischen Schweinsbraten und chinesische Pekingente, die man praktisch zusammensuchen muss. Oder den chinesischen Drachen und den bayerischen Löwen. Und das haben wir festgestellt, dass das ja auch gerade natürlich für Eltern mit Kindern, aber auch nur rein für Erwachsene eigentlich ein ganz unterhaltsames Spiel ist.
Hast du das schon mal mit Chinesen gespielt, wäre da meine Frage.
Ja.
Ja? Hat funktioniert.
Hat funktioniert, ja. Okay. Ich habe festgestellt, tatsächlich, also sowohl Memory als auch das Quartett sind in China nicht wirklich bekannt. Es sind keine Spiele wie bei uns, die man als von Kind auf spielt. Und gerade wenn wir, letzte Woche hatten wir eine chinesische Delegation hier aus Xi'an bei uns im Büro und ich habe ihnen zum Abschied ein Gastgeschenk, das Spiel gegeben und sie haben es einfach angeguckt und man wusste, die konnten damit nichts anfangen. Und dann habe ich es ausgepackt und habe dann gesagt, okay, so und so funktioniert das. Und ich wollte ihnen nur wirklich ein Beispiel geben, einfach mal so drei Karten spielen, damit sie sehen, wie das Spiel funktioniert. Und die wollten gar nicht mehr aufhören. Also ich glaube, wir haben dann eine halbe Stunde lang wirklich das Spiel fast bis zu Ende gespielt, bis ich dann gesagt habe, so, ich müsste auch noch was arbeiten, das wäre schon in Ordnung. Aber die waren dann total begeistert. Ja, also, aber es reicht tatsächlich nicht, es ihnen nur in die Hand zu drücken. Man muss es wirklich spielen.
Also ich habe das nämlich selber auch schon mal erlebt. Ich habe für eins von meinen Trainings ein Memory gebastelt, aber jetzt ganz anderes Thema. Und das hatte ich dann aber in der Tasche, als ich mit chinesischen Geschäftsführern beim Abendessen war. Mhm. Und dann irgendwann dachte ich so, ich lege das jetzt mal auf den Tisch und schaue, was passiert. Mhm. Und die waren total begeistert. Mhm. Also die haben anfangs überhaupt nicht verstanden, worum es geht, aber dann ging es richtig ab irgendwann.
Ja. Genau. Also Chinesen sind ja große Spieler. Ich meine, das sind ja leidenschaftliche Spieler. Aber sie haben einfach oft andere Spieler, als wir haben. Und wenn sie dann ein neues Spiel treffen, sind sie erstmal ein bisschen zurückhaltend. Aber wenn sie, glaube ich, das Spiel verstanden haben, dann sind sie auch nicht zu bremsen.
Gibt es da von chinesischer Seite auch irgendwas, was du schon mal bekommen hast, wie ein Spiel verläuft zumindest?
Ich überlege gerade. Also was ich schon häufiger hatte, dass ich, wenn ich mit irgendwelchen chinesischen Zügen in China unterwegs war, dass dann Chinesen zu mir kamen und mit mir irgendwelche Trinkspiele spielen wollten, was ich je nach Tagesform angenommen oder abgelehnt habe. Ja. Da gab es tatsächlich auch so Würfelspiele und sowas ähnliches wie bei uns, Schnick, Schnack, Schnuck, ein bisschen andere Formen und so weiter. Ja, aber es ist schon häufiger, dass da halt solche Zugspiele gespielt wurden.
Also ich überlege auch gerade, was ich für Spiele mit Chinesen gespielt habe. Das waren vorzugsweise Trinkspiele.
Ja, eigentlich fast ausschließlich bei mir, ja.
Aber da sind die gut, also viel vielfältiger, als wir das sind.
Ja. Und da wurdest du als Frau auch drauf angesprochen, dass du mitspielst? Ja, das wäre auch schon eher ein Männerphänomen, dass Jungs da angesprochen werden.
Nee. Okay. Die freuen sich da über jeden Ausländer, glaube ich. Wenn du so auf deine Zeit beim China-Forum jetzt auch zurückschaust, mal, was war denn das so ein Highlight?
Ich glaube, wir hatten so mehrere Highlights. Also eigentlich für mich ist jede Veranstaltung, die man macht, jede neue Veranstaltung, die wir machen, immer wieder ein Highlight. Wir wissen nicht, ob das funktioniert, wir wissen nicht, wie die Referenten ankommen werden, wie viele Leute sich anmelden. Und wenn man dann eine schöne Veranstaltung hat und die Leute dann rausgehen und sich bedanken und sagen, Mensch, super, ich habe viel mitgenommen, ich habe spannende Leute getroffen, dann ist es für uns auch echt immer wieder toll. Ja, da ist es, glaube ich, ganz egal, ob das jetzt ein einstündiger Breakfast Club ist oder eine Ganztagesveranstaltung. Aber natürlich sind so Veranstaltungen wie beispielsweise das Bayerisch-Chinesische Frühlingsfest, das erste und auch nach wie vor, sind schon deswegen Highlights, weil man wirklich ein halbes Jahr lang vorbereitet. Man ist unglaublich lang beschäftigt. Man überlegt sich ein Giveaway, man überlegt sich einen deutschen oder einen bayerischen Show-Act, einen chinesischen Show-Act. Wir machen ja immer noch einen Bayern-China-Quiz. Und es ist so viel Arbeit. Und natürlich dann, wenn man dann reinkommt in diesen Saal, ist es schon was Besonderes. Also ich weiß noch, das erste Fest hatten wir noch in relativ kleinem Rahmen im Haus der Bayerischen Wirtschaft mit 250 Gästen, was für uns damals auch schon groß war. Mhm. Aber schon im zweiten Jahr sind wir in die alte Kongresshalle umgezogen und hatten dann 550 Gäste. Und ich kam morgens dann an die alte Kongresshalle und stand davor, und da waren mindestens 5 oder 6 LKWs, die davor standen, und mindestens 40, 50 Leute, die zwischen diesen LKWs hin und her rannten. Und ich dachte mir, was ist da denn los? Und dann fiel mir auf, das ist unsere Veranstaltung. Und da habe ich schon echt einen Schreck bekommen. Ich dachte, wow, das sind wir. Ja. Okay. Und als dann der Abend vorbei war, oder das offizielle Programm vorbei war, alle standen draußen, alle hatten ein Glas Wein in der Hand, haben gelacht. Es war unglaublich viel Stimmung da. Das ist schon so ein Gefühl, wo ich merke, boah, toll. Ja? Und es ist unser Ding, das ist unsere Veranstaltung. Alle haben Spaß. Weil man sich so oft in dieser Vorbereitungszeit auch fragt, warum mache ich das Ganze? In dem Moment weiß man, warum. Und dann ist es eigentlich auch sehr schön.
Dann hoffe ich, dass ich beim nächsten Mal jetzt auch endlich dabei sein kann. Ja. Bisher habe ich es noch nicht geschafft.
Ja, das wäre schön. Also.
Gibt es denn in Deutschland was Vergleichbares zu euch? Also China Forum Bayern, könnte ja auch deutschlandweit sein. Oder habt ihr da keine Bestrebungen, oder gibt es tatsächlich in jedem Bundesland was Ähnliches?
Ja, der Name ist tatsächlich ein bisschen irreführend. Also viele fragen uns auch China Forum Bayern, dann gibt es sicherlich auch ein China Forum Hessen, ein China Forum Baden-Württemberg, das läge eigentlich nahe. Nee, gibt es nicht. Nichtsdestotrotz gibt es schon vergleichbare Organisationen in Deutschland. Also es gibt, ich glaube, in etwas kleinerem Rahmen in Berlin, das Asien-Pacific-Forum Berlin, das aber, glaube ich, relativ, wirklich da recht klein aufgestellt ist. Es gibt in Köln die Deutsch-Chinesische Wirtschaftsvereinigung, die sehr ähnlich aufgestellt ist wie wir, also auch sehr wirtschaftlich ausgerichtet ist. Und es gibt in Hamburg den Ostasiatischen Verein. Das ist so der alteingesessenste von den China-Vereinen. Den gibt es, glaube ich, schon aus dem Ende 19. Jahrhundert gegründet, aufgrund der alten Schifffahrtsbeziehungen zwischen Hamburg und Shanghai, die aber relativ, meines Wissens nach, auch ein bisschen politischer ausgerichtet sind. Ich glaube, also wenn die Frau Merkel nach China reist, dann kriegt sie auch vom Ostasiatischen Verein immer noch einen Petitionsbrief mit der deutschen Wirtschaft, was Frau Merkel in China entsprechend ansprechen soll. Also sie sind natürlich schon wirtschaftlich, aber auch wirtschaftspolitischer ausgerichtet, als wir es sind. Bei uns ist es tatsächlich so, wir hatten auch mal im Vorstand überlegt, ob es unser Ziel sein sollte, in andere Bundesländer noch zu gehen, ein China-Forum Baden-Württemberg beispielsweise aufzumachen. Aber wir haben erstmal beschlossen, dass Bayern für uns groß genug ist. Ich habe es vorher gesagt, wir sind zu viert hier auf der Geschäftsstelle, und die ersten 4 Jahre oder 5 Jahre des China-Forums haben wir ausschließlich alle Veranstaltungen in München gemacht. Bis wir festgestellt haben, wir sind China-Forum Bayern, nicht China-Forum München. Also da gibt es noch mehr eigentlich. Dann sind wir damals nach Nürnberg gegangen mit unseren Veranstaltungen. Und jetzt haben wir regelmäßig Veranstaltungen in München, Nürnberg, Aschaffenburg, Ingolstadt, Regensburg und Kronach. Ich glaube, das sind die Standorte, wo wir momentan sind. Und wir haben durchaus auch immer gerne bereit, auch neue Standorte aufzutun, wenn wir Partner vor Ort haben, die das unterstützen und die auch den Kontakt zur lokalen Wirtschaft haben. Dann kommen wir gerne auch überall hin in Bayern, wo man uns gerne hat.
Und es lohnt sich. Also ich war schon auf vielen eurer Veranstaltungen und ich muss sagen, es ist immer wieder aufschlussreich und macht auch Spaß, immer vorbeizukommen und zu networken, auf alle Fälle.
Dankeschön, das freut mich.
Ja, vielleicht noch eine Abschlussfrage. Und zwar lebst du ja jetzt in München, du bist aber China-Liebhaber. Wenn du dich jetzt zwischen einem Drachen und einem Löwen entscheiden müsstest, was würdest du dann nehmen?
Eine gute Frage. Also ich glaube, wenn du mir diese Frage nach dem Studium gestellt hättest, hätte ich sofort gesagt Drache. Ja, also ich hätte mir durchaus auch vorstellen können, über längere Zeit nach China zu gehen. Und mittlerweile glaube ich, ich bin 3 bis 4 Mal im Jahr in China. Ich glaube, das ist okay so. Ich glaube, ich lebe ganz gerne hier. Das ist sehr schön. Und ich freue mich natürlich jedes Mal, wenn ich nach China rüberfahren kann. Das ist immer wieder super spannend. Das ist einfach ein extremer Kontrast zu dem doch etwas beschaulicheren Alltag, nicht unbedingt zu dem beschaulicheren Job, aber zu dem beschaulicheren Alltag hier in Deutschland. Aber ich bin auch, glaube ich, einer der wenigen Sinologen, der mit einer Deutschen liiert ist. Also ich habe jetzt keine familiären Anbindungen nach China. Und ich glaube, meine Freundin zieht es auch nicht unbedingt nach China. Und von daher haben wir unseren Schwerpunkt schon hier. Aber wie gesagt, ich bin jedes Mal sehr gerne wieder vor Ort.
Da bist du aber, glaube ich, dann trotzdem noch was Besonderes, weil du hin und wieder jetzt noch nach China fährst. Mhm. Es gibt ja ganz oft unter Sinologen so diese entweder sie bleiben dort und kommen nie wieder zurück nach Deutschland oder dann irgendwie nach 20 Jahren oder die, die überhaupt nicht mehr zurück wollen.
Ja.
Also es gibt immer so die zwei Seiten.
Ja, also wenn ich auch damals im Studium hatte ich viele, die nach dem Jahr Aufenthalt in China ihr Studium abgebrochen haben oder die beschlossen haben, nur noch klassische Sinologie zu studieren, weil die Erwartungen an China überhaupt sich nicht mit dem gedeckt haben, was sie vor Ort vorgefunden haben. Ich glaube, viele haben erwartet, dass dort die weisen Mönche auf der Straße sitzen mit einem langen Bart und Kung-Fu unterrichten. Und stattdessen haben alle auf die Straße gerotzt, haben Hello gerufen und wollten irgendwelche Bilder gemeinsam machen. Und ich glaube, das war für viele nicht zu ertragen. Ja, und ich fand es super spannend. Also ich werde nie vergessen, meine ersten, ich würde fast sagen, das erste halbe Jahr in China, bin ich rumgelaufen wie ein kleines Kind. Das war das Außergewöhnlichste, was ich jemals gesehen habe. Da waren Eselskarren neben Mercedes 500. Da war die Händler, die auf der Straße irgendwelche Decken ausgebreitet haben und ihre Sachen verkauft haben. Das fand ich eine super, super spannende Zeit und China hat mich extrem gefesselt. Ich glaube, heute bin ich ein bisschen kritischer gegenüber China geworden. Ja, ich war früher einfach wirklich nur über China begeistert. Und heute habe ich eher jemand geworden, der es nach wie vor unglaublich aufmerksam verfolgt, was in China stattfindet. Aber ich glaube nicht mehr ganz mit der jugendlichen Naivität, die ich vielleicht hatte, als ich mein Studium dort beendet hatte.
Du hast ja jetzt auch schon ganz schön viel Erfahrung auf dem Buckel. Da ist vielleicht auch ganz gut, dass du die jugendliche Naivität nicht mehr hast.
Ja, ja. Manchmal muss man, glaube ich, auch wirklich mit etwas differenzierten Blick die Sachen betrachten. Ja. Und ich bin immer noch gerne drüben. Ich merke es immer noch auch, wie viel Gastfreundschaft in China herrscht, wie offen die Leute sind. Das macht mir unglaublich viel Spaß, mich mit chinesischen Taxifahrern zu unterhalten. Finde ich immer ein Quell der Weisheit. Ja, und, und es sagt mir unglaublich, ja, das bringt mir unglaublich viel. Ich fühle mich da einfach wirklich auch in China wie ein Fisch im Wasser. Aber ich freue mich dann auch wieder, wenn ich hier zurückkomme und hier durch den Perlacher Forst joggen gehen kann und sauber Luft habe und so. Mhm. Und man weiß mittlerweile einfach die Vorzüge beider Kulturen sehr zu schätzen.
Ja, und wenn man dann auch beide nutzen kann, dann ist es ja umso schöner.
Super, ja.
Ja, Stefan, vielen, vielen Dank, dass du heute mitgemacht hast in unserem Podcast. Ich glaube, wir finden euch auf jeden Fall auch im Internet.
Mhm, genau, also sehr gerne erstmal. Es hat auch mir sehr viel Spaß gemacht. Wir sind im Internet zu finden unter chinaforumbayern.de. Dort stehen auch unsere künftigen Veranstaltungen, was wir machen. Und wer Interesse hat, kann sich dort auch für unseren Newsletter anmelden. Der bekommt dann automatisch per E-Mail Informationen zugeschickt, wenn wir eine Veranstaltung planen.
Genau, und bei allen weiteren Fragen wahrscheinlich einfach mal anrufen.
Genau, und man findet auf unserer Homepage auch unsere Mitglieder, unter anderem nämlich eben auch die Sabrina Weidmann. Also drauf gucken lohnt sich.
Genau, und auf mich klicken.
Genau.
Danke, Stefan.
Sehr gerne.
Ich möchte dann auch noch kurz darauf hinweisen, dass der Podcast natürlich wieder auf meiner Homepage unter www.weidmann.com zu finden ist, auch mit weiteren Infos zum China-Forum. Also wer den Link nicht mitbekommen hat, kann notfalls auch bei mir mal vorbeischauen und direkt von da dann draufklicken. Man wird es auf jeden Fall finden, auch noch mit einem kleinen mit einem kleinen Blog-Eintrag. Wer also da mal vorbeischauen will, jederzeit gerne. Und ansonsten natürlich auf meiner Website alles, was zu mir noch zu finden gibt, bezüglich Seminaren und so weiter, findet ihr auch alles da. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
Xiexie.
Das war der Chinalog Podcast. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, Sie Anregungen, Kritik oder Feedback zum Podcast haben, dann schreiben Sie doch eine Mail an kontakt@weidmann.com. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.